Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Willkommen zu einem Büchermarkt mit kriminalistischen Anteilen. Gleich stellen wir ein Buch über einen berühmten Rechtsstreit vor, den um einen Koffer mit Kafka-Manuskripten, der einst Max Brod gehörte. Zuerst aber geht es um einen Autor, von dem bislang niemand gehört hatte, Martin Schneitewind. 1945, als Kind deutsch-französischer Eltern geboren, wuchs er in Deutschland und im Tessin auf, studierte in Tübingen Theologie und arbeitete schließlich in der Straßburger Stadtverwaltung. Jetzt ist ein Manuskript von Schneitewind aufgetaucht, das die Schriftsteller Michael Köhlmeier und Raoul Schrott an die Öffentlichkeit gebracht haben. An den Mauern des Paradieses heißt der Roman, und Angela Gutzeit versucht nun zu klären, was es damit auf sich hat.
Seltsam ist das schon. Da taucht aus dem Nichts der Roman eines völlig unbekannten, 2009 verstorbenen Autors auf und zwei gestandene Schriftsteller feiern ihn als Sensation, obwohl die Urheberschaft alles andere als eindeutig ist. Im Herbst 2015 während der Frankfurter Buchmesse kam eine Frau auf den österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier zu, so erzählt er es zumindest selbst, und stellte sich als Lebensgefährtin Martin Schneitewinds vor. Ihr Anliegen? Er solle sich bitte ein Manuskript anschauen, das Schneitewind hinterlassen habe. Die Wahl sei dabei keineswegs zufällig auf ihn gefallen, so Köhlmeier.
Nein, gar nicht. Es passiert einem als Autor immer wieder, dass man Manuskripte zugeschickt bekommt. Aber in diesem Fall lag es auf der Hand, weil ich Martin Schneitewind gut gekannt habe. Wir beide miteinander studiert haben. Er war ein paar Jahre älter als ich und er hat bei uns damals in der Wohngemeinschaft gewohnt. Und seine Lebensgefährtin war auch kurz in dieser Wohngemeinschaft. Und er hat seine Frau noch vor seinem Tod gebeten, sich eben mit mir in Verbindung zu setzen, weil er das mitverfolgt hat, dass ich als Autor da bin. Und er dann seine Frau gebeten hat, mit mir zu sprechen, ob ich mich darum kümmern könnte, dass sein Manuskript halt eventuell einen Verlag findet.
Köhlmeier fand heraus, so ist in seinem ausführlichen Nachwort zu lesen, dass Schneitewind in jungen Jahren als Sportjournalist beim Mailänder Corriere della Sera gearbeitet haben soll. Dort lernte er angeblich den italienischen Schriftsteller Dino Buzzati kennen. Aus der Freundschaft habe sich eine literarische Zusammenarbeit ergeben, offensichtlich die erste Fassung des Romans mit dem Titel Sotto la parete di Paradiso, unter der Wand des Paradieses. Als Buzzati aber auf der alleinigen Autorschaft bestanden habe, sei Schneitewind in das Verlagshaus eingebrochen, um das Skript an sich zu nehmen. Dieses Manuskript sei unauffindbar. Schneitewind habe Jahrzehnte später eine völlig neue Fassung geschrieben. Was für eine wilde Geschichte. Da der Text in Französisch verfasst war, bat Köhlmeier seinen österreichischen Kollegen Raoul Schrott um Übersetzung. Auch das nicht zufällig. In diesem Roman, der einen Bogen schlägt von den Mythen über die Erschaffung der Welt bis zu einer endzeitlich anmutenden Gegenwart, ist die Handlung im vorderen Orient am Persischen Golf angesiedelt. Ein Altorientalist namens David Ostrich von der Universität Toronto möchte auf der Insel Dilmun, das heutige Bahrain, für eine Zeitung über den Fund von Tontafeln mit sumerischen und assyrischen Schriftzeichen berichten, die um die Geschichte des Paradieses kreisen. Raoul Schrott, nicht nur Schriftsteller und vielsprachiger Übersetzer, sondern auch Kenner des assyrischen Kulturraums und der Genesis des Alten Testaments, sei sofort von dem Plot sowie der kunstvollen Verschränkung der verschiedenen Erzählebenen fasziniert gewesen. Kein Wunder, möchte man sagen, dieser Erzählstoff ist dem mythenbewanderten Österreicher geradezu auf den Leib geschneidert. Zunächst erzählt dieser David Ostrich von seiner Ankunft in Daman, wo ein riesenhafter Dammbau in Arbeit ist. Dadurch soll der Persische Golf trockengelegt werden, um Neuland und Wasser zu gewinnen, aber auch um durch Klimakatastrophen ausgelöste Migrationsströme abzuhalten. Dabei gerät der Wissenschaftler in die Fänge autoritärer Machtstrukturen, deren Kopf der Direktor des Dammbaus ein gewisser Taut sein soll, den Ostrich nie zu Gesicht bekommen wird. Dieser Taut beauftragte ihn als Gegenleistung, nach seiner angeblichen Tochter Evita zu suchen, die seit einiger Zeit verschwunden ist. Dem Wissenschaftler mutet dieser Auftrag unverständlich und mysteriös an, dem Leser allerdings kaum weniger. In einem zweiten Erzählstrang berichtet ein weiterer Ich-Erzähler, ein Soldat, über die Eskalation militärischer Gewalt gegen Flüchtlinge, an der er beteiligt ist. Ein dystopisches Szenario, in dem die Welt neu aufgeteilt und die Handlungszeit so widersprüchlich ist, dass sie sich der Zuordnung entzieht. Ein Verwirrspiel, das im überzeitlichen Sinne auf die problematische Natur des Menschen zielt, von seiner Vertreibung aus dem Paradies bis zu einer unbestimmbaren Gegenwart. Raul Schrott erklärt:
Was nicht lokalisierbar ist und was mir auch beim Übersetzen nie ganz klar war, ist, ab wann sich eine andere Zeit entwickelt. So eine Art von Paralleluniversum, wie es halt typisch ist für Literatur, nur dass uns halt hier nicht ein Paralleluniversum vorgespiegelt wird, das in der Gegenwart im Hier und Jetzt spielt, sondern dass einen anderen Zeitverlauf genommen hat. Und ich glaube, durch diesen Kunstgriff wird all das, was sonst schwer identifizierbar ist, in einen Raum außerhalb projiziert, von dem man quasi eine Perspektive kriegt, auf denen sich die Dinge ein bisschen so archimedisch aushebeln lassen. Und dann ist all das, was man so für gegeben hält, also auch diese schleichenden autoritären Strukturen, diese permanente Bedrohung, die da ist, gleichsam überzeitlich. Oder es sind wir letztlich, die Verbindungen zur Gegenwart herstellen.
Nicht zuletzt wird in diesem Roman über Literatur nachgedacht, über Wirklichkeit bzw. Wahrheit und Fiktion. Der Held David Ostrich, der sich als Verfasser der Geschichte entpuppt, verliert sich in einem düsteren Szenario aus Täuschungen, Blendungen und Widersprüchen. Stichworte, die über das Buch hinausweisen. Nach Auskunft einer zuverlässigen Quelle, die hier nicht genannt werden will, hat ein Martin Schneidewind wohl nie existiert. Biografische Spuren lassen sich nach bisherigen Recherchen nicht nachweisen. Es liegt nahe, das Schriftsteller-Duo Schrott und Köhlmeier für die Urheber des Romans zu halten, die sich diesen Autor samt abenteuerlicher Biografie ausgedacht haben. Das Buch wurde von DTV zusätzlich mit einem 6-seitigen Begleitheft beworben, in dem der Literaturwissenschaftler Thomas Stressle die beiden Österreicher zu ihrem sensationellen Fund befragt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Stressle vor einem Monat ein Buch veröffentlicht hat, das den Titel trägt »Fake und Fiktion über die Erfindung von Wahrheit«. Interessant ist auch, dass Raul Schrott sowohl im Interview mit Stressle wie auch in einer Stellungnahme gegenüber dem Büchermarkt betont, der Autor sei unmaßgeblich und das Interesse an ihm sei, Zitat, »unangemessen« und »im Grunde bloß voyeuristisch und tratschsüchtig«. Ansonsten beharrt Schrott auf Martin Schneidewind als Autor des Romans. Ist das ein Komplott? Ein abgekartetes Spiel, das auf eine Öffentlichkeit zielt, die nach Literaturevents giert und die Präsenz sowie die Biografie eines Autors für wichtiger und wahrer erachtet als sein literarisches Produkt? Aber warum erzählen Köhlmeier und Schrott dann diese atemberaubende Räuberpistole über den angeblichen Autor namens Schneidewind? Vielleicht sollen wir Leser und Kritiker ja stutzig werden, der eine früher, der andere später. Vielleicht geht es den Beteiligten ja tatsächlich um das schwierige Verhältnis von Fakten, Fiktionen und Fakes in der Literatur, wie aber auch zunehmend in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit und übrigens ja auch im Journalismus. Insofern ist dieses Manöver nicht ohne intelligenten Hintersinn und Witz. In der Literatur haben Maskeraden, Decknamen und Täuschungen historisch gesehen eine lange Tradition und durchaus ihre Berechtigung. Trotzdem fühlen wir uns herausgefordert und, geben wir es zu, auch ein wenig betrogen, wenn wir diesen Täuschungen auf die Spur kommen. Aber vielleicht lohnt es sich ja doch, über die Gründe für dieses Versteckspiel nachzudenken.
Gedanken von Angela Gutzeit zu »An den Mauern des Paradieses«, angeblich von Martin Schneidewind, erschienen bei DTV. Es ist wohl einer der berühmtesten Koffer der Literaturgeschichte. Der Koffer, den Max Brod bei sich hatte, als er 1939 von Prag nach Palästina floh. In dem Koffer waren Manuskripte von Brods Freund Franz Kafka. Über die Frage, wem dieser Koffer gehört, entspann sich ein Jahrzehnte dauernder Rechtsstreit, in dem sich die Töchter von Brods Sekretärin Ilse Esther Hoffe, der Brod die Dokumente geschenkt hatte, und der israelische Staat gegenüberstanden. 2016 entschied ein israelisches Gericht, dass die Manuskripte an die israelische Nationalbibliothek auszuhändigen seien, ohne Entschädigung. Benjamin Balint, 1976 in den USA geboren, lebt in Jerusalem und er hat nun ein Buch über diese Auseinandersetzung veröffentlicht, Kafkas letzter Prozess. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat für den Deutschlandfunk den Fall verfolgt. Ich habe ihn gefragt, Herr Koldehoff, was genau war überhaupt in diesem Koffer?
Also wenn wir mal bei Kafka bleiben, es sind natürlich auch Broads eigene Manuskripte zum Teil und Aufzeichnungen und Korrespondenzen und so weiter in diesem berühmten Koffer gewesen. Dann sprechen wir vor allen Dingen über die Manuskripte beispielsweise des Prozesses. Ursprünglich mal, wir reden ja über den Koffer, das ist inzwischen verkauft worden, liegt jetzt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Wir reden über das Originaltyposkript des Briefes an den Vater. Wir reden über die Beschreibung eines Kampfes, über ganz viele kleine Kurzgeschichten, über Notizzettel, über Korrespondenzen, über Zeichnungen, die es von Kafka auch gibt, kleine Tuschezeichnungen, Figuren, die sich ganz merkwürdig bewegen. Nur es ist nicht ganz klar, was davon denn jetzt alles noch im berühmten Tresor liegt, den es da in der Schweiz gibt, weil Familie Hoffe immer wieder auch Dinge verkauft hat. Beispielsweise den Brief an den Vater, der befindet sich heute in deutschem Privatbesitz. Es gibt ein Inventar dieses Tresores, es ist alles mal gerichtlich aufgenommen worden, was sich denn da befindet, aber das ist eben auch Teil der Prozessunterlagen und nicht offen zugänglich.
Ich habe jetzt schon grob skizziert, die Töchter von Esther Hoffe und der Staat Israel stritten um diese Rechte an den Manuskripten. Das Literaturarchiv in Marbach, das Sie schon genannt haben, versuchte zu vermitteln. Mal ganz grob gesagt, wie verliefen da die Argumentationslinien?
Wir müssen zunächst mal klarstellen, dass wir nicht über ein Erbe oder über eine Erbschaftsangelegenheit sprechen. Denn diese ganzen Kafka-Texte, von denen wir gerade reden, die hat Max Brod nachweislich noch zu Lebzeiten an seine Sekretärin Ilse Hoffe geschenkt. Die sind in Mappen, da steht auch handschriftlich drauf. Das schenke ich dir, liebe Ilse, mit dem heutigen Datum und dem Ort und so weiter. Und Ilse Hoffe hat dann oft auch noch handschriftlich drunter geschrieben, angenommen und ihre eigene Signatur drunter gesetzt. Das heißt also, sie sagt, das habe ich geschenkt bekommen, auch weil Max Brod mich nicht sehr gut zu Lebzeiten hat bezahlen können. Wir reden also hier nicht darüber, dass ich irgendjemandem irgendein Erbe wegnehme. So argumentiert aber der Staat Israel. Es gibt nämlich eine Verfügung von Max Brod, in der drin steht, ich habe bestimmte Dinge an Familie Hoffe gegeben und es wäre schön, wenn das irgendwann mal alles nach dem Tod von Ilse Hoffe in einer öffentlichen Institution in Israel möglicherweise landen könnte. Das wird nun vom Staat Israel, von der Nationalbibliothek, aber auch von Gerichten, die darüber befunden haben, so interpretiert, dass das auf jeden Fall stattfinden müsse, dass Kafka eigentlich in erster Linie ein Jüdischer und dann, das ist nicht meine Interpretation, sondern die der israelischen Behörden, eben nicht nur ein Jüdischer, sondern damit auch ein nach Israel gehörender Schriftsteller sei. Also das sind die beiden Linien, Familie Hoffe, die Töchter von Ilse Hoffe, eine lebt noch. Auf der einen Seite, es gehört uns, es waren Schenkungen an unsere Mutter, der israelische Staat. Nein, es ist Teil des Erbes von Max Brod und der hat mal gesagt, doch bitte nach Israel an eine Institution.
Lässt denn Benjamin Balint Sympathien für die eine oder andere Seite erkennen?
Er hat es gelegentlich getan, in Zeitungsartikeln beispielsweise und in Aufsätzen. Ich bin von diesem Buch angenehm überrascht, wenn man das so sagen darf. Also entweder ist es gut lektoriert worden oder er hatte an bestimmten Stellen einen Bewusstseinswandel vollzogen. Nein, er stellt einigermaßen neutral dar und er geht sogar an einigen Stellen kritisch um mit dem Staat Israel und dessen Forderungen und führt eben an, dass er das so genau eigentlich nicht verstehen könne. Ein Beispiel: Ja, Kafka hat sich bemüht, Hebräisch zu lernen, weil ihn das fasziniert, weil ihn das interessiert hat. Er war aber ansonsten der Sprache eigentlich kaum mächtig. Er hat auch immer in Deutsch geschrieben. Also er war, wenn man sich jetzt mal die historischen Ereignisse anguckt, er war im deutschsprachigen Prag ein Schriftsteller. Also daraus nun abzuleiten, weil er von der Religion her Jude gewesen ist, gehöre das alles nach Israel. Da ist auch Balint beispielsweise sehr skeptisch und das gibt er auch sehr deutlich zum Ausdruck.
Das ist ja das, womit er sein Buch beendet. Er schreibt, die Richter in Jerusalem mögen ihr Urteil gesprochen haben, doch der symbolische Prozess über Kafkas Erbe ist einstweilen vertagt. Da geht es genau um diese Frage, was für ein Kulturgut sind eigentlich Manuskripte Kafkas?
Und diese Frage lässt sich eben nicht von Gerichten klären, wie im Übrigen auch in Frage stellt. Die Sachen sind alle seit den 1950er, 60er Jahren in einem Tresor in einer großen Bank unter der Zürcher Bahnhofstraße deponiert worden, wegen der politischen Verhältnisse in Israel schon damals. Lässt sich ein israelisches Urteil, das nun sagt, ja, es gehört tatsächlich der Nationalbibliothek, lässt sich das überhaupt vollstrecken in der Schweiz? Können da jetzt israelische Beamte ankommen und sagen, so, wir hätten gerne mal die Schlüssel, macht mal auf und dann packen wir das alles wieder in den Koffer und bringen es wieder nach Israel zurück? Also da ist noch vieles im Unklaren und ich finde es eigentlich sehr angenehm und sehr erfrischend, dass Balint das auch so darstellt und sagt, ja, da mag ein Urteil gefällt worden sein, aber das letzte Wort kann das eigentlich nicht sein.
Ich fand das Buch insgesamt ein bisschen sehr weit ausholend. Also Balint geht so weit, dass er bis 1902 zurückgeht, als Max Brod Kafka in Prag beim Studium kennenlernt. Hätten wir diese ganze Vorgeschichte jetzt wirklich nochmal gebraucht oder kann man das jetzt nicht nur wirklich woanders nachlesen? Also mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, er hätte sich ein bisschen mehr auf diesen konkreten Streit konzentriert.
Das ging mir ähnlich, zumal es dann ja auch immer wieder Exkurse gibt, bis hin zu Stan Laurel und Oliver Hardy, die plötzlich eine Rolle spielen. Da hätte man sich stärker konzentrieren können. An einer Stelle allerdings bin ich froh, dass er etwas weiter ausholt. Das ist nämlich dieser Mythos, ob Max Brod nicht schon einen ersten Verrat begangen habe, in Anführungsstrichen, als er die Sachen nicht verbrannt hat, wie es ja angeblich Kafka ihm aufgegeben hat. Es soll nichts übrig bleiben nach meinem Tod, vernichte bitte alles. Da ist sich ja nun die Forschung inzwischen wirklich relativ einig, dass das, naja, vielleicht ein bisschen Koketterie, vielleicht ein bisschen sich selbst kleiner machen von Kafka gewesen ist. Er hatte ja ein großes Interesse daran, publiziert zu werden. Er war auch sehr interessiert daran, wie seine Literatur aufgenommen wird. Und das beschreibt Balint eigentlich auch ganz schön. Den Vorwurf, den darf man Max Brod nun nicht machen. Es war gut, dass er nicht verbrannt hat.
Jetzt haben Sie sich, Herr Koldehoff, ja auch lange mit dem Streit um diesen berühmten Koffer beschäftigt. Nach dem, was Sie wissen, stimmt denn das, was Benjamin Balint da zusammengetragen hat über diesen komplexen Fall und was er in diesem Buch schreibt?
Also ich glaube, dass er faktisch tatsächlich das zusammenfasst, was man über diesen Fall wissen muss. Auch die komplizierten Familienverhältnisse, auch wer da sonst eine Rolle spielt, der Verleger Salman Schocken, der plötzlich die Sachen in Obhut nimmt und dann derjenige ist, der alles in die Schweiz bringt, also für die augenblickliche Situation überhaupt positiv wie negativ mitverantwortlich ist. Ich hätte mir an einigen Stellen etwas deutlichere Stellungnahmen noch gewünscht. Beispielsweise eben eine klarere Betonung dessen, Israel beruft sich auf ein Testament, wir sprechen aber gar nicht über ein Erbe. Da hat jemand was einer Freundin geschenkt und die kann damit verflixt nochmal machen, was sie will. Und ihre Töchter müssten das eigentlich auch können. Also das sind so Stellen, an denen ich mir deutlichere Positionierungen gewünscht hätte. Aber das schmälert eigentlich nicht das Verdienst dieses Buches, diesen gesamten Fall, über den ja immer mal was in der Zeitung viel in der israelischen Presse gestanden hat, da durchaus auch tendenziös wirklich gut zusammenzufassen und einen Überblick zu verschaffen.
War das Anliegen von Benjamin Balint? Warum erzählt er uns jetzt von einem Fall, der eigentlich 2016 abgeschlossen wurde? Was hatten Sie für einen Eindruck? Worum ging es ihm mit diesem Buch?
Ich glaube tatsächlich zu erzählen, dass Literaturgeschichte eben nicht immer nur werkimmanente Literaturgeschichte ist, also was steht in den Büchern, sondern auch was geschieht mit diesen Schriften. Und wenn man sich anguckt, welche Preise Kafka-Autographe inzwischen erzielen, gerade bei Stargard vor einigen Wochen wieder für eine Unsumme ein Brief, übrigens auch aus diesem Konvolut versteigert worden, das mal irgendwann an einen Rechtsanwalt gegangen war, dann muss man das, glaube ich, auch immer mitbedenken. Ich glaube, dass Kafka heute seine Bedeutung nicht nur aus seinen Werken, sondern auch aus dem großen Mythos und aus dem großen Marktwert seiner Handschriften bezieht. Und da geht Balint drauf ein. Und ich finde das angemessen, dass man auch solche Aspekte mit berücksichtigt. Man macht damit ja den literarischen Wert von Kafka nicht kleiner.
Stefan Koldehoff über Benjamin Balints Buch Kafkas letzter Prozess. Anne Emmert hat es übersetzt. Es ist im Bärenberg Verlag erschienen. Und das war's von der Literatur. In Forschung aktuell geht es heute um nichts weniger als eine neue Menschenart. Monika Seinsche verrät Ihnen gleich mehr. Für den Büchermarkt verabschiedet sich, mit Dank für Ihr Interesse, Dina Netz.